SWR aktuell, global.
Herzlich willkommen zur Umweltsendung Global in SWR aktuell mit Elke Klingenschmidt. In der kommenden halben Stunde schauen wir aufs Weltklima. Das vergangene Jahr hat uns ja wieder einmal Hitze- und Dürrerekorde gebracht. Und was ist eigentlich in den 5 Jahren seit Unterzeichnung des Pariser Klimaschutzabkommens passiert? Pünktlich zum Jahrestag gibt es neue Ziele und neue Bedenken, wie sie erreicht werden können. Es wird immer heißer und auch die Korallenriffe leiden unter den steigenden Wassertemperaturen. Hier setzen Meeresbiologen wie Samuel Nitzer auf neue Zuchterfolge im Labor.
Bei der sexuellen Fortpflanzung verbindet sich ja die DNA von 2 Individuen. Das heißt, von 2 Elternkolonien kann es tausende genetisch unterschiedliche Nachkommen geben. Und manche von denen sind dann wahrscheinlich besser für veränderte Umweltbedingungen gerüstet als andere.
Mehr über die erste in Deutschland geglückte sexuelle Vermehrung von Korallen in einem Hightech-Aquarium in Wilhelmshaven hören Sie später in dieser Sendung. 2020 war ein Jahr der Extreme. Ausgerechnet der Beginn der Corona-Pandemie fiel damit auf das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Stefan Überbach berichtet.
Der wärmste Winter, der wärmste Herbst und jede Menge Regen. 2020 war in Europa ein Jahr der Wetterextreme und das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, schreibt der europäische Klimawandeldienst Copernicus in seinem aktuellen Bericht. Im Schnitt lag die Temperatur um 0,4 Grad höher als im bisherigen Rekordjahr. Der Winter im Norden und Osten Europas war sogar fast 1,9 Grad wärmer. In Skandinavien wurden im Juni Hitzerekorde geknackt, in Westeuropa im August. Außerdem haben die Forscher 2020 die bislang meisten Sonnenstunden gezählt. Anfang und Ende des Jahres wurden in vielen europäischen Ländern überdurchschnittliche Niederschlagsmengen und verheerende Überschwemmungen verzeichnet. Der Frühling dagegen war ungewöhnlich trocken, was teilweise extrem niedrige Pegelstände der Flüsse zur Folge hatte und sich auf die Vegetation in ganz Europa ausgewirkt hat. Weltweit deutlich gestiegen ist auch die Konzentration von Treibhausgasen wie Kohlendioxid oder Methan in der Atmosphäre. Der Copernicus-Bericht spricht vom höchsten Stand seit dem Start der Satellitenmessungen 2003. Die Ergebnisse des Reports European State of the Climate zeigen nach Ansicht der Autoren, dass sich die Erde immer weiter aufheizt. Copernicus ist das Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union.
Wetterextreme und Treibhauseffekt sind im Corona-Jahr ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber das ändert sich jetzt. Mehr Symbolik geht nicht. Am 22. April, dem Umweltgedenktag der Vereinten Nationen, unterschrieben vor 5 Jahren 175 Nationen das Pariser Klimaschutzabkommen in New York. Und zum selben Datum lädt der neue US-Präsident Joe Biden nun die Spitzen der internationalen Politik zum 2-tägigen virtuellen Klimagipfel. Mit dabei Angela Merkel und auch Wladimir Putin. Antje Passenheim berichtet.
Die Unterschrift für das Klima war ein großer Moment für den damaligen UN-Chef Ban Ki-moon.
I'm proud to announce that 175 parties have signed the Paris Agreement.
Ein Moment des Applauses, ein Moment der Rührung. Außenminister John Kerry hielt seine Enkelin auf dem Arm, als er den Pakt für die USA signierte. Ein Signal an alle.
It sends a signal to everybody.
Kerry ahnte da noch nicht, dass er eines Tages wieder einspringen müsste. Diesmal als Umweltbeauftragter, der den Pakt im Namen seiner neuen Regierung wieder mit retten muss. 4 Jahre hat ihn die Trump-Regierung ignoriert. Präsident Biden startete die Aufholjagd.
We can no longer delay or do the bare minimum to address climate change.
Keine Zeit sei zu verlieren. Von Washingtons Rückkehr zum Pariser Abkommen erwarten die Klimaschützer viel, sagt Bill Hare, Direktor der Organisation Climate Analytics in New York. Und möglichst die Zusage beim heutigen Gipfel.
And we expect a really big.
Wir erwarten große Zusagen beim Klimaziel für 2030. Spekuliert wird über ein Ziel von 45-50%.
Reduction between 45-50% by 2030.
Um den CO2-Ausstoß nämlich zu drosseln. Die Hoffnung, neben einem großen Finanzierer für ärmere Länder, könnten die USA nun auch wieder zum großen Mobilisierer werden, sagt Herr.
It challenges countries to think harder.
Die USA fordern andere Länder heraus, um schärfer schärfer über die Klimaziele nachzudenken. Ihre Diplomaten sind dafür in allen Ecken der Welt unterwegs, seit die Biden-Regierung im Amt ist. Während der Abwesenheit von Washington hatte vor allem die EU diese Aufgabe übernommen. Viele fürchten nun, sie könnte sich jetzt zurücknehmen, wo die USA die Führungsrolle in Sachen Klima wieder an sich gerissen haben, sagt der EU-Botschafter bei den Vereinten Nationen Olof Skog. Doch dafür gäbe es absolut keinen Grund.
No. No, no.
Die EU müsse weiter als Vorbild vorangehen, höhere Ziele setzen und zeigen, dass eine grüne Wirtschaft Jobs schafft und zukunftsträchtig ist. Dafür müsse sie werben. Die Klimadiplomatie ist nicht zu unterschätzen. Die EU führt darin. Auch der UN-Generalsekretär hat erkannt, dass unser ständiger Druck auf China zu Zusagen geführt hat, selbst wenn sie noch etwas vage sind.
Still a bit vague, but still, you know, commitments.
So wollen die Chinesen ihren CO2-Ausstoß schon vor 2030 erheblich verringern. Ein konkretes Ziel steht aber noch aus.
We also know that China is very active around the world, investing.
China ist weltweit aktiv, investiert, unterstützt viele Länder bei ihrer Infrastruktur. Aber wir würden gern sehen, dass da auch ins Klima investiert wird. Da ist noch einiger Bedarf und schließlich ist Kohle noch ein wichtiger Bestandteil der chinesischen Wirtschaft.
Coal remains a big part of the Chinese economy.
Das gelte übrigens auch für Europa. Auch für die EU sei es Zeit, die Ziele wieder hochzuschrauben, sagt der UN-Botschafter. Die EU-Staaten und das Europaparlament haben rechtzeitig zum virtuellen Klimagipfel beschlossen, den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 zu senken, um mindestens 55%. Nun sei die Frage, was die USA an konkreten Zielen anböten.
Wir hörten es gerade. 55% weniger Treibhausgase bis 2030. Das ist das neue, ambitionierte Klimaziel Europas. Denn bis zum Jahr 2030 sind es nur noch 9 Jahre. Sind diese Ziele erreichbar und was müssen wir noch anstoßen, damit sie erreicht werden können? Ein Kommentar von Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion.
Die Staaten dieser Welt haben gemeinsam in Paris 2015 beschlossen, alles zu tun, um den Anstieg der Temperaturen auf deutlich unter 2 Grad, möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Da war auch die EU, waren ihre Mitgliedstaaten alle dabei. Und tun sie nun alles? Nein, auch nach dieser Einigung nicht. Die Antwort ist klar. Nimmt man das straffe 1,5 Grad Limit als Maßstab, müsste die EU ihren Treibhausgasausstoß bis 2030 um 65% zurückfahren, gemessen an 1990. Aber auch die USA, China und all die anderen werden dem gemeinsam formulierten Anspruch nicht gerecht. Das muss man alles erstmal festhalten. Darf man deshalb nun alles, was getan wird und mithin auch die Einigung in der EU, mit Dreck bewerfen? Nein, das sollte man nicht. Selbst die Grünen, die jetzt heftig von Aufweichung und schwachem Ergebnis sprechen, aktuell politisch, sagen auf internationaler Ebene immer wieder, die EU sei da beim Klimaschutz immer noch vorne dabei. Die Einigung jetzt zwischen Rat, Kommission und Parlament ist so überraschend ja nicht. Sie ist unter Druck zustande gekommen, unter dem Druck des US-Klimaaktionstages. Ohne klaren Beschluss hätte die EU dort alt ausgesehen. Formal ist die Union nun vorne dabei. Der Kompromiss trägt aber auch dem Umstand Rechnung, dass gerade in Osteuropa mehr nicht durchsetzbar gewesen ist. Im Gegenteil. Tatsächlich ist ja die Anrechnung von Senken, also Wäldern, Mooren und Ähnlichem, eine wenn auch beschränkte Absenkung gegenüber den ursprünglichen Plänen der EU-Kommission minus 55% festzuschreiben. Wenig beachtet ist in der Diskussion aber worden, dass die Anforderungen der Mitgliedstaaten sich faktisch verschärft haben, seit die Briten nicht mehr Teil der Gemeinschaft sind. Die haben nämlich ziemlich viel eingebracht in Sachen Klimaschutz, auch gute Ergebnisse. Und nun müssen alle anderen entsprechend härter ran. Und sehen muss man vielleicht auch, das ist schon ein Brett, denn bislang hat die EU nur minus 25% erreicht in 30 Jahren seit 1990. In den nächsten 10 Jahren müsste sie also die gleiche Menge an CO2 nochmal einsparen und noch mehr. Das wird uns alle auch direkt betreffen und bleibt nicht abstrakt, denn die EU-Zahl wird noch auf die Mitgliedstaaten verteilt werden müssen. Deutschland wird eine mächtige Schippe drauflegen müssen für sein nationales Ziel für 2030. Mit allen Konsequenzen für die praktische Politik. Alle Vorgaben für den Spritverbrauch von Autos, erneuerbare Energien, Dämmung müssen jetzt angepasst werden. Und das heißt, da steht uns noch einiges bevor. Papier ist erstmal geduldig und dieser Kompromiss ist nur ein kleiner Schritt. Der Atmosphäre nutzt am Ende nur, wenn sie wirklich weniger Treibhausgase sieht.
Der Klimawandel beschert uns mehr Treibhausgase in der Atmosphäre, steigende Meeresspiegel und immer höhere Wassertemperaturen in den Weltmeeren. Vor allem letztere sind ein Riesenproblem für die Korallenriffe. Die Meeresbiologie hat die Herausforderung angenommen und versucht, neue, widerstandsfähigere Korallenpolypen zu züchten, die auch mit höheren Wassertemperaturen zurechtkommen. Eine kleine Sensation ist jetzt mit viel technischem Aufwand in einem Aquarium der Universität Oldenburg gelungen. Erstmals wurden in Deutschland Korallen sexuell vermehrt. Ein Erfolg von Samuel Nitzer und seinem Team. Mit ihm habe ich vor dieser Sendung gesprochen.
Global. Das Gespräch.
Herr Nitzer, wie steht es denn nun mit der Zerstörung der Korallenriffe weltweit? Ist da schon 5:05?
Ja, tatsächlich kann man das so ausdrücken, dass es auf jeden Fall schon 5:05 ist. Also man muss sich vorstellen, die Korallenriffe gibt es seit 200 Millionen Jahren und momentan gehen die wirklich durch eine existenziell kritische Phase ihrer Geschichte. Also momentan kann man sagen, etwa 30% der Korallenriffe sind sozusagen zerstört. Und weitere 50% der bestehenden Korallenriffe sind auf jeden Fall akut gefährdet und bereits degradiert.
Gibt es da regionale Unterschiede auf der Welt?
Da gibt es regionale Unterschiede. Das zum Beispiel das Great Barrier Reef war ja in den letzten Jahren verstärkt betroffen von massiven Korallenbleiche-Events. Aber auch andere Regionen sind stark betroffen. Die steigenden Temperaturen sind weltweit momentan mit Abstand die größte Bedrohung unserer Korallenriffe.
Das heißt, die Korallen können durch ihre eigene natürliche Vermehrung mit dieser Zerstörung überhaupt nicht mehr Schritt halten und sich nicht mehr erholen, wenn es so weitergeht.
Ja, die Zerstörung geht momentan so schnell voran, also zusammenhängend mit den CO2-Emissionen, die wir weiterhin in die Atmosphäre pumpen, dass die natürliche Vermehrung der Korallen nicht ausreicht, um die Verluste wettzumachen.
Das heißt, die Meeresbiologie ist extrem gefordert, diese Riffe irgendwie zu erhalten, vielleicht zu rekonstruieren. Bisher macht man ja ein Verfahren wie beim Obstbau, die Vermehrung mit Stöcklingen. Man macht bei den Korallen so ein kleines Stück ab und züchtet die wieder neu. Was ist denn eigentlich die Grenzen dieses bewährten Verfahrens?
Genau, bei diesem Verfahren ist die sogenannte Fragmentierung, wird eine vollständig entwickelte Koralle in kleine Stückchen gebrochen. Die kleinen Stückchen werden dann herangezogen oder direkt ausgepflanzt. Das funktioniert auch und man kann auch relativ viel produzieren. Allerdings sind diese Fragmente alles Klone. Also das ist der gleiche Genotyp und die haben in der Regel auch die gleichen Mikroalgen und die gleichen Bakterien. Das heißt, wenn ein Stressfaktor dann eintritt, auf den dieser Klon eben sensibel reagiert, dann kann es mitunter sein, dass die ganze Population in einem Rutsch drauf geht. Mit den Aufforstungsprojekten, die es momentan gibt, werden wir nicht den derzeitigen Verlust ausgleichen können.
Nun haben Sie ja es geschafft, was noch nicht viele vor Ihnen geschafft haben. Sie haben nämlich Korallen im Labor zum Laichen gebracht, also dazu gebracht, dass sie Eier und Spermien ausstoßen. Das ist ja ein total komplizierter biologischer Prozess. Wie haben Sie das im Aquarium hingekriegt?
Genau, dieses Massenableichen, das ist die verbreitetste Vermehrungsform der Steinkorallen. Das findet in der Natur nur einmal im Jahr statt. Also die Korallen sitzen ja fest im Riff und können nicht auf Partnersuche gehen. Das heißt, sie haben das Problem so gelöst, dass sie alle zu einem Zeitpunkt gleichzeitig ihre Geschlechtsprodukte ins Wasser abgeben und somit im Freiwasser eine Befruchtung stattfindet. So in der Natur, wie gesagt, ist das meistens nur einmal im Jahr der Fall. Je nachdem, welche Region man aufsucht, findet das zu unterschiedlichen Zeiten statt.
Wie haben Sie das hingekriegt im Aquarium, das zu simulieren?
Also der Haupttaktgeber für das Massenableichen ist der Mondzyklus, gepaart mit dem Temperaturverlauf im Jahr. Also meistens überschneidet sich das Massenableichen mit den Sommertemperaturen oder kurz vor dem Eintreten der Regenzeit. Die Wassertemperatur muss simuliert werden. Die Tageslänge spielt eine wichtige Rolle. Das heißt, man muss den Sonnenauf- und Sonnenuntergang muss simuliert werden und eben der Mondzyklus.
Das heißt, Sie haben
Mondintensität.
Sie haben jede Menge Lichtquellen im Aquarium, die Sie ganz differenziert steuern müssen.
Genau. Heutzutage hat man ja die LED-Technik. Die Anlage, mit der wir momentan arbeiten, die haben wir erst im Herbst letzten Jahres aufgestellt. Tatsächlich ist die in einem umgebauten Schiffscontainer untergebracht. In dieser Aquarienanlage haben wir eben entsprechende Steuerungscomputer, denen man die Klimaprogramme füttert, also Temperaturverlauf übers Jahr, den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondzyklus. Das muss dann natürlich alles perfekt simuliert werden. Dann muss die Wasserchemie natürlich passen. Korallen mögen gerne perfekte Bedingungen und dann soll sich bitte auch nichts mehr ändern. Das heißt, die Wasserchemie muss in relativ kurzer Zeit in Schwung gebracht werden. Die Korallen, die wir jetzt zum Ableichen bringen konnten, die haben wir direkt aus Australien importiert über einen Aquaristik-Großhandel. Das heißt, die wurden vor Ort in Australien gesammelt, dann hier nach Europa transportiert, sind dann in unserer Anlage sozusagen in Wilhelmshaven in Australien gelandet und haben sich dann dort so zu Hause gefühlt, dass diese synchrone Massenableichen genau funktioniert hat, wie es funktionieren sollte.
Da waren Sie sicher ausgesprochen glücklich, als Sie gesehen haben, es funktioniert. Und wie viel Nachwuchs haben Sie denn jetzt produziert auf diese Art und Weise?
Ja, da waren wir natürlich sehr erfreut, als wir sehen konnten, dass es dann tatsächlich zum Ableichen kommt. Und auch das gleichzeitige Ableichen der Korallen hat wunderbar funktioniert. Die Befruchtungen haben wirklich sehr gut funktioniert. Im Endeffekt konnten wir dann ungefähr 50.000 Korallenlarven ansiedeln. Wir wollen herausfinden, beziehungsweise sind dabei, die chemischen Verbindungen zu identifizieren, die die Koralle letzten Endes zur Ansiedlung bringt.
Was sind denn die Vorteile jetzt im Gegensatz zur Fragmentierung? Diese sexuelle Vermehrung im Labor ist ja ein Riesenaufwand. Warum machen Sie sich diese Mühe?
Also im Vergleich zur Fragmentierung hat die sexuelle Fortpflanzung gleich mehrere Vorteile, insbesondere in einer sich verändernden Umwelt, wie wir es heutzutage haben. Allen voran natürlich die genetische Rekombination. Bei der sexuellen Fortpflanzung verbindet sich ja die DNA von zwei Individuen. Das heißt, von zwei Elternkolonien kann es tausende genetisch unterschiedliche Nachkommen geben. Und manche von denen sind dann wahrscheinlich besser für veränderte Umweltbedingungen gerüstet als andere. Man muss bedenken, die Evolution kam auch erst richtig in Schwung, als die sexuelle Vermehrung aufkam.
Könnten Sie da im Labor auch neue Korallen züchten, die mit diesen warmen Wasserbedingungen besser zurechtkommen?
Das ist auch ein Bereich, der uns sehr interessiert. Also neben der genetischen Vielfalt hat die sexuelle Vermehrung auch den Vorteil, dass die Jungstadien selbst sind in mancher Hinsicht sehr sensibel, in anderer Hinsicht sind die noch relativ plastisch. Das heißt, die können sich in einem gewissen Grad noch auf veränderte Umweltbedingungen einstellen, reagieren. Also man darf das wirklich nicht überhöhen und das wird sicherlich nicht die Rettung der Riffe sein. Aber das Anpassungsvermögen ist in diesen Jungstadien noch größer als bei den Elternkorallen. Es müssen sich auch noch die Symbiosen mit Mikroalgen entwickeln, die Symbiosen mit Bakterien. Auf diesem Wege können sich die sexuell erzeugten Nachkommen eben in einem gewissen Rahmen an neue Bedingungen einstellen.
Wir sprechen in der Umweltsendung global mit dem Meeresbiologen Samuel Nietzer. Ihm und seinen Kollegen ist es gelungen, erstmals in Deutschland im Labor Korallen sexuell zu vermehren. Herr Nietzer, ist das jetzt der Durchbruch zur Erhaltung der Korallenriffe weltweit?
Nein, also die Problematik können wir auf diese Weise nicht lösen. Mhm. Also wir müssen als globale Gesamtgesellschaft wirklich auf die Bremse treten und diese Stressfaktoren, die wir auf die Korallenriffe einwirken lassen, drastisch reduzieren. Allen voran die Erwärmung der Meere. Aber zusätzlich zu dem Klimawandel kommen natürlich vor allem regional noch weitere Stressfaktoren hinzu. Also einerseits Überfischung, Eintrag von Plastikmüll, ungeklärte Abwässer, da wird natürlich regional sehr, sehr viel auch an zusätzlichem Stress auf die Korallenriffe losgelassen und es wird sehr, sehr viel zerstört. Also das kommt dann noch on top auf die ohnehin schon kritische Situation durch die steigenden Wassertemperaturen. Das bedarf es zuerst zu lösen. Wenn wir in der Lage sein sollten, die Grundrahmenbedingungen für Korallenriffe erhalten zu können, dann können wir mit unseren Methoden natürlich lokal Riffe unterstützen, möglicherweise aufbauen. Aber das ist doch eher lokale Projekte sind das. Wenn man sich überlegt, die Korallenriffe haben eine Fläche von 600.000 Quadratkilometern. Das per Hand aufzuforsten ist doch eher utopisch.
Samuel Nietzer, Meeresbiologe an der Uni Oldenburg. Sexuell vermehrte Korallen aus dem Labor, sie sind nicht die Lösung, aber sie können wichtige Erkenntnisse liefern, wie es mit den geschädigten Korallenriffen weltweit weitergehen kann. Die Politik definiert die Klimaziele. Das ist eine große Aufgabe, die nur mit vielen Fachleuten gemeinsam geschultert werden kann. Praktisch umgesetzt werden diese Ziele dann vor allem von der Wirtschaft. Welche Rolle spielen die großen Konzerne dabei, wenn es um nachhaltige Wirtschaftsziele geht? Viktor Goitka berichtet.
Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft glaubt.
Plakate, Bettlaken und Pappschilder in der Hand. Hunderte Klimademonstranten ziehen durch die Frankfurter Innenstadt. Eine Szene aus Vor-Corona-Zeiten. Die Demonstration von Fridays for Future führt vorbei an Banktürmen und an Fondshäusern. Genau an sie richtet sich die Kritik.
Ich glaube schon, dass die Banken dem Klimawandel eher schaden. Aber wir sind heute hier, um ein Zeichen zu setzen.
Mit Geld hat man meiner Meinung nach Verantwortung. Und dieser Verantwortung muss man gerecht werden.
Genau das versucht Ingo Speich. Er arbeitet in einem der gläsernen Bankentürme in der Frankfurter Innenstadt. Bei der Fondsgesellschaft Deka Investment von den Sparkassen ist Speich für Nachhaltigkeit zuständig. Der Fondsmann soll börsennotierte Unternehmen drängen, in Sachen Klima und Soziales besser zu werden.
Das bedeutet, dass wir in Kontakt treten mit dem Vorstand. Dort werden auch Themen der Nachhaltigkeit diskutiert, die häufig auch dann Teil des Prüfungsausschusses im Aufsichtsrat sind.
Aber nicht nur die Fondsgesellschaften von Sparkassen und Volksbanken in Deutschland pochen inzwischen auf mehr Nachhaltigkeit. Auch internationale Großanleger haben das Thema entdeckt. Darunter auch einer der mächtigsten Männer der Finanzwelt, Larry Fink, Chef des billionenschweren Vermögensverwalters BlackRock. Immer mehr Menschen verstehen, dass Klimarisiken auch Risiken für ihre Investments bedeuten. Und wenn die Finanzwelt das Problem versteht, dann nehmen wir das Problem und machen uns ran. Es sind neue Töne von BlackRock. Lange hat der Vermögensverwalter seine Kritik an Unternehmen höchstens hinter verschlossenen Türen geäußert. Ende 2020 dann die Kehrtwende. Auf der Hauptversammlung des australischen Energiekonzerns AGL fordert der Vermögensverwalter öffentlich, dass das Unternehmen seinen letzten Kohlemeiler spätestens 2036 dicht machen soll. In dieser Art und Weise öffentlich Druck zu machen, sei eine sinnvolle Strategie, sagt Julian Kölbel, Experte für grüne Finanzen an der Uni Zürich.
Vor allen Dingen, wenn das eben große Investoren sind, die eventuell auch noch gemeinsam in einem Club auftreten, hat das eine gewisse Durchschlagskraft und das zeigt sich auch in mehreren Studien in der Tat.
Mit anderen Vermögensverwaltern zusammen ein Thema vorantreiben, das hat auch Sparkassenfondsmann Ingo Speich gemacht. Mit Erfolg, wie er sagt.
Bei den Automobilkonzernen, insbesondere bei der Beschaffung von seltenen Erden, wie beispielsweise Kobalt aus Konfliktregionen. Dort haben wir in den letzten 2 Jahren erhebliche Verbesserungen gesehen, auch aufgrund unserer Aktionärskritik und dahingehend auch ein positiver Effekt auf die Aktie erzielt wird.
Beispiele wie dieses sind die ersten zarten Pflänzchen des Erfolgs in Sachen Grün. Die Profi-Anleger müssten eigentlich aber noch viel mehr Druck machen, findet Thomas Küchenmeister von der Nichtregierungsorganisation Facing Finance. Sie hat untersucht, wie deutsche Großanleger in Sachen Klima auf den Aktionärsversammlungen abstimmen.
In unserer Studie sind wir ja auch zu dem Ergebnis gekommen, dass zwar Anträge unterstützt wurden von Investoren, die untersucht wurden, dass aber tatsächlich nur 3 sich mit Klimabezug dann durchgesetzt haben. Viele andere sind gescheitert, gerade die mit menschenrechtlichen und sozialen Aspekten. Das muss unbedingt aufgegriffen werden und da muss sich das Investmentverhalten orientieren dran.
Auch die Analysen der Organisation Share Action zeigen, der Anlageriese BlackRock hat nur rund 10% aller Klimaabstimmungen überhaupt unterstützt. Bis sich das ändert, werden die Klimademonstranten weiter durch das Frankfurter Bankenviertel ziehen.
In der kommenden Woche erfahren Sie mehr über nachhaltiges Wirtschaften und auch nachhaltige Geldanlagen. Also bleiben Sie uns treu. Mein Name ist Elke Klingenschmidt. Ich sage Tschüss und danke für Ihr Interesse.